Deutschlandfunk, Medias Res.
Sie haben sicherlich davon gehört, in Dresden hat sich am Samstag ein Geiselnehmer mit einem Kind und einer Frau in einem Einkaufszentrum verschanzt, in einem Drogeriemarkt dort. Die Polizei konnte die beiden befreien, der Täter kam dabei ums Leben. Uns als Medienmagazin interessiert vor allem ein Detail, denn bevor der 40-Jährige ins Einkaufszentrum fuhr, versuchte er in ein Bürogebäude einzudringen, in Dresden im Ammonhof. In dem sitzen zwei Radioredaktionen, Radio Dresden und Hitradio RTL. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann wohl psychisch krank war und sich im Radio äußern wollte. Zeugen hätten gesagt, dass er verhindern wollte, dass, ich zitiere, Satanisten die Weltherrschaft übernehmen. Tino Utaschi ist Geschäftsführer von Broadcast Sachsen. Das ist das Unternehmen hinter den beiden Radiosendern. Und ich habe ihn heute Mittag fragen können, was genau ist am Samstag passiert.
Es war also so, dass zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr jemand versucht hat, zu einer Tür einzudringen. Zunächst dachten die Mitarbeiter, die dann die Frühsendung machen auf den verschiedenen Sendern, da sind Handwerker da, ist halt mal was runtergefallen und so. Und man hat dann irgendwie doch so instinktiv mal geprüft, was da ist. Und dann hat man eben gesehen, dass jemand zu so einer Tür eindringen wollte. Und da war schon ein Loch drin in dieser Tür. Und es hatte aber besondere Sicherheitsaspekte, diese Tür. Und er konnte deshalb nicht eindringen. Späterhin hat er dann durch diese Tür geschossen in den Innenraum. Also aber auch so ein bisschen verwinkelt, sodass nicht direkt man in die Redaktion damit kommen konnte. Daraufhin sind dann unsere Mitarbeiter, Gott sei Dank, geistesgegenwärtig zu einer anderen Tür raus und haben dann den Sender und vor allem auch das Gebäude dann verlassen. Und draußen waren dann schon Polizeikräfte da, die sie in Empfang genommen haben. Da war aber leider der Täter, wie wir jetzt wissen, ja auch schon dann unterwegs in die Altmarktgalerie.
Das heißt, Ihr Team ist unverletzt geblieben. Wie geht es denen jetzt, den Kolleginnen und Kollegen?
Die sind unverletzt geblieben und der Tatsache, dass sie eben sehr, sehr schnell reagiert haben und dass die Tür halt so lange gehalten hat. Wie es ihnen geht, ist immer schwer zu sagen. Da bitte ich Sie um Verständnis. Das sind vor allen Dingen seelische Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wir werden denen da jedwede Hilfe, die wir da leisten können, zur Verfügung stellen, wenn sie das benötigen. Aber die Beurteilung, das kann ich sozusagen von außen den Mitarbeiter betrachten, natürlich schwer sagen, inwieweit da diese wirklich wahnsinnige Aufregung da weiter anhält. Und was das in ein paar Tagen macht, das kann ich schlecht beurteilen. Da bin ich auch kein Fachmann auf dem Gebiet. Ne?
Sie haben gerade schon diese Sicherheitsscheibe erwähnt, dieses Sicherheitsglas in der Tür. Sie haben dem MDR schon erzählt, dass Sie sich vom Bundeskriminalamt vor einiger Zeit haben beraten lassen und danach diese Sicherheitsvorkehrungen eingeführt wurden. Warum? Gab es da schon eine Bedrohungslage auch vorher?
Wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja mal vor vielen Jahren das Thema Charlie Hebdo in Paris.
2015, genau.
Und da hatten wir uns danach schon große Gedanken gemacht, ob es nicht auch in Deutschland und natürlich auch bei uns zu ähnlichen Dingen kommen kann und haben daraufhin beschlossen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die sichern, dass eben nicht jeder, der nicht im Sender zu tun hat, da reinkommt. Natürlich ist es sicherlich irgendwann immer möglich, irgendwie einzudringen, aber so eine Verhaltezeit, die nützt halt, und wie wir gesehen haben, war das nicht die schlechteste Entscheidung.
Passiert es denn öfter, dass Menschen versuchen, sich Zugang zur Redaktion zu verschaffen? Hat sich da vielleicht auch die Lage in den vergangenen Jahren verschärft?
Naja, nee. Also bei uns, wir haben ja, wie Sie wissen, in Leipzig, in Annaberg, in Zwickau, in der Lausitz haben wir Sender. Also ich kann das nicht bestätigen, dass wir da ein höheres Thema entdeckt hätten. Also das kann ich nicht bestätigen. Ich kenne es oft von anderen Senderkollegen in anderen Bundesländern, kenne ich es eigentlich nicht, dass das so ist. Aber das schützt ja am Ende nicht davor, dass eben nicht auch so ein Verrückter da mal versuchen kann einzudringen. Und ja, und ich bin heilfroh, dass wir das damals so gemacht haben. Wir sind auch hier und da ein bisschen belächelt worden, aber ja, naja, aus heutiger Sicht sieht man das sicher überall anders.
Wie gut fühlen Sie sich da von den Behörden auch unterstützt in diesen Überlegungen?
Naja, ich muss Ihnen sagen, ich bin übrigens nicht mehr ganz sicher, ob das das Bundes- oder das Landeskriminalamt war, aber das ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall angefragt damals und wir hatten entweder vom Landeskriminalamt oder vom Bundeskriminalamt Hilfe diesbezüglich, und auch die Polizisten, die hier vor Ort waren, haben sich wohl gegenüber unseren technischen Leiter da sehr, sehr gut geäußert, dass wir das gut gemacht hätten, was wir gemacht haben. Und wie gesagt, das ist am Ende das, was zählt. Nun kann nicht vor jedem Radiosender oder Fernsehsender jetzt das nächste Woche wieder passieren. Das glaube ich nicht. Das hatte ja hier auch völlig eigene Bezüge. Und ja, also wir sind froh, dass wir dort gut unterstützt worden sind. Und wir haben das auch eigentlich alles so umgesetzt, wie sie uns das empfohlen hatten.
Eigene Bezüge? Meinen Sie, das war jetzt nochmal eine besondere Situation?
Naja, gut, das, was in seinem Kopf vorgegangen ist, das können wir, glaube ich, alle schwer beurteilen. Sie wissen ja mittlerweile, was da alles abgelaufen ist. Das ist alles so furchtbar und deshalb kann man auch einigermaßen beurteilen, wie verrückt dieser Mensch gewesen sein muss.
So Sicherheitsmaßnahmen, die sind ja auch nicht für lau zu haben, die können auch teuer werden. Gibt es da irgendwelche Hilfen für Lokalmedien?
Naja, bis jetzt nicht. Es kann sein, dass das vielleicht ein Ansatz ist, dass man da mal schaut. Ich könnte mir vorstellen, dass man das, so viele sind ja dann am Ende auch nicht, da vielleicht eine Unterstützung bekommt. Das weiß ich aber nicht. Wir haben damals keine Unterstützung angefragt. Wir haben auch keine bekommen. Wir haben das selbst umgesetzt. Unsere Gesellschafter haben das verstanden, haben das bejaht und wir haben das damals umgesetzt.
Nun hat so dieses Abriegeln ja auch Grenzen. Stichwort Hörernähe. Lokalmedien leben ja auch vom Austausch mit ihrem Umfeld, da vor Ort zu sein, dass auch Menschen sich vielleicht melden können und dann in den Sender kommen und berichten. Ist es nicht wichtig, dass Redaktionen auch weiterhin zugänglich bleiben? Widerspricht das den Sicherheitsvorkehrungen?
Ja, da bin ich bei Ihnen. Das ist natürlich nach wie vor auch unsere Philosophie und Sie werden am Ende nie sehen, wenn jemand hinter der Scheibe steht, ist das jetzt der oder der. Aber wissen Sie, da hat uns eigentlich eine andere Sache noch viel, viel mehr Abstand gelehrt. Und das ist alles das, was um dieses Corona-Thema da war. Da war mit einem Schlag auch jedweder, selbst der Reinigungsdienst wurde der Abstand verlängert, damit man eben da anfänglich da mit diesem Virus in Kontakt
einmal durchlüften
später
danach.
Später hat sich das dann sicherlich alles ein bisschen relativiert. Aber das wird nicht dazu führen, dass man nur noch hinter verschlossenen Türen miteinander redet. Aber alleine das Thema zeigt ja, dass auch die Zeit hinter uns an uns vorbeigegangen ist, obwohl da, ja, man hätte sicher auch die Nähe haben wollen.
Sagt Tino Utaschi, Geschäftsführer von den beiden Radiosendern in Dresden, die am Samstag von einem Geiselnehmer angegriffen wurden. Zum Glück konnten alle Mitarbeiter der Redaktion unverletzt fliehen.